Rotfunk, der Podcast der Juso Kanton Zürich. Heute im Gespräch Mattea Meyer und Nevin Hamad.
Hallo und herzlich willkommen zur 8. Folge unserer Corona-Staffel von Rotfunk, dem Juso-Podcast des Kantons Zürich. Heute begrüßen darf ich Mattea Meyer. Schön, bist du da.
Herzlichen Dank für die Einladung. Hallo.
Bevor wir zu unserem super Corona-spezifischen Thema kommen, stellst du dich am besten gleich mal selber vor. Wer bist du, was machst du in deinem Leben und sei ehrlich, Juso oder SP?
Das sind jetzt gerade ein bisschen große und viele Fragen. Ich bin Mattea Meyer, ich komme aus Winterthur, bin 33 Jahre alt, mittlerweile schon mein halbes Leben Mitglied der Juso und auch der SP. Ich bin im Alter von 17 zuerst der Juso und dann etwas später auch der SP beigetreten und habe diesen Schritt bis heute keine einzige Sekunde bereut, auch nicht den Schritt in diese Partei zu gehen, weil für mich einfach die Juso oder eben auch die SP die Parteien sind, die Menschen ins Zentrum stellen, eben nicht die Profite. Das werden wir auch später dann bei der Diskussion zur Corona-Krise sehen, was das ganz konkret bedeutet. Ich bin seit 2015 für die SP im Nationalrat. Hier kann ich jetzt seit Dezember 2019 in der Kommission für Soziales und Gesundheit sein. Das ist die Kommission oder eine der Kommissionen, die jetzt gerade auch in der Corona-Krise sehr beschäftigt war mit der Gesundheitsfrage, aber eben auch mit allen sozialpolitischen Themen. Und daneben bin ich noch Präsidentin des Schweizerischen Arbeiterhilfswerks, das berufliche und soziale Integration macht. Dafür schlägt auch mein Herz, also für auch die soziale Frage insbesondere, was ja auch heute Thema sein wird. Von dem her, ob die Frage, ob Juso oder SP, ich kann 2 Jahre lang noch Doppelmitglied sein und ich werde diese Zeit noch auskosten. Mit bis 35 und da muss ich leider meinen Juso-Pass sozusagen abgeben.
Vielleicht können wir nach dieser Folge über so Ehrenmitgliedschaften sprechen, wer weiß. Gut, dann kommen wir jetzt zu unserem Thema. Es ist in der Zwischenzeit schon fast ein halbes Jahr her, seit dem ersten positiven Test in der Schweiz. Und seitdem hat sich viel getan, etc. Und heute werden wir eben genau darüber sprechen, wie sich die Corona-Krise auf die Wirtschaft und unser Sozialsystem ausgewirkt hat und vor allem, wie es jetzt weitergeht. Deswegen beginnen wir mit einer sehr großen Frage. Was waren so die direktesten Konsequenzen, welche die Krise mit sich gebracht hat?
Die Konsequenzen waren gigantisch. Ja, ich meine, die Konsequenzen haben wir, oder die schlimmsten Konsequenzen haben wir in den Spitälern gesehen, wo Menschen wirklich gestorben sind an dieser Krankheit. Dabei hat es sich aber nicht belassen. Ebenso schlimm oder sind die Schlangen von Menschen, die für ein paar Greis anstehen müssen, weil sie so von Armut betroffen sind, aus dem gesamten sozialen Netz gefallen sind. Ihnen wurde gekündigt, sie konnten nicht aufs Sozialamt gehen aus Angst oder weil sie keine Rechte haben, als Sans-Papier auf das Sozialamt zu gehen. Und die sind wirklich zwischen Stuhl und Bank gefallen und mussten in einem der reichsten Länder der Welt, in der Schweiz, anstehen, um Lebensmittel zu kriegen. Und das sind schon Bilder, die, ich glaube, schon nicht so schnell wieder aus dem Kopf gehen. Also ich glaube, die ganz grundsätzliche Konsequenz ist, dass es schon auch zu einer großen Verunsicherung vielleicht auch geführt hat. Wenn mir vor einem Jahr jemand gesagt hätte, übrigens in einem halben Jahr steht die ganze Welt Kopf und still, dann hätte ich gedacht, ja, bestimmt nicht. Und das ist dann so wie eine Wucht über uns gekommen, mit einer unvorstellbaren Wucht auch. Uns wurde gesagt, wir müssen Abstand halten und gleichzeitig hat uns, glaube ich, diese Krise sehr stark verbunden, weil es ein Ereignis, eine Erfahrung ist, die wir alle geteilt haben. Wir als Gesellschaft, auch international gesehen, die aber eben auch gezeigt hat, wir sitzen schon nicht alle im gleichen Boot. Tamara Funicello hat mal in einer Sendung, finde ich, ein sehr schönes Bild gezeigt, wir sind zwar alle im gleichen Sturm, aber die einen haben große Yachten und andere sitzen auf irgendeinem Boot zu fünft und wiederum andere schwimmen irgendwie in der Schwimmweste im Meer und wissen nicht, wie sie die nächste Welle überstehen sollen. Und ich glaube, dass dieses Bild, das verinnerlicht, dass von so einer Krise die Menschen stark betroffen sind, die auch sonst am Rand der Gesellschaft leben, das hat sich klar gezeigt, dass diese Ungleichheit noch massivst verstärkt wurde durch diese Krise und dass in einer solchen Krisensituation eben nicht die kapitalistische Logik funktioniert hat oder am Schluss auch nicht sich durchgesetzt hat. Ich meine, das, was der sogenannte freie Markt erreicht hat, ist, dass die Preise für die Medikamente und für die Masken in die Höhe getrieben wurden, da ein paar Profit gemacht haben, was die Werte, die für die wir stehen, erreicht hat, ist, dass sich die Solidarität im Alltag durchgesetzt hat mit einer Nachbarschaftshilfe, die, finde ich, beeindruckend war und gleichzeitig eben auch klar wurde, wie wichtig ein starker sozialer Staat für uns alle ist.
Okay, einige haben Profit gemacht, also ganz still ist ja trotzdem nicht alles gelegen. Dann, wer hat denn profitiert und wer besonders nicht? Jetzt vielleicht im Bezug auf weniger Einzelpersonen, sondern...
Der Bundesrat hat ja sehr zu Beginn der Krise gesagt, niemand wird alleine gelassen, es wird allen geholfen. So. Und das war ein motivierender oder ja, so ein Zuspruch, aber auch ein Versprechen, das der Bundesrat zu einem sehr frühen Zeitpunkt richtigerweise gemacht hat. Nur ist die Realität einfach etwas eine andere. Wo wir schnell Lösungen gefunden haben oder der Bundesrat schnell Lösungen gefunden hat, ist bei der Rettung von großen Konzernen. Wir haben Lösungen gefunden, um die Swiss zu retten mit Milliardenpaketen, ohne irgendwelche ökologischen Bedingungen erfüllen zu müssen. Es gibt Notkredite für kleine Unternehmen, die wiederum eigentlich eben auch die Banken absichern in erster Linie, weil für die kleinen Unternehmen, die sind einfach vor der Wahl gestanden, entweder Konkurs oder Verschuldung für die nächsten Jahre, was wirtschaftlich gesehen nicht wahnsinnig sinnvoll ist, weil einfach Investitionen gekillt werden damit. Also es ist schon so diese Hackordnung, denen wurde jetzt auch in dieser Krise weitergegeben. Die Vermieter, die wurden nicht in die Pflicht genommen, Mieten zu erlassen für ihre Geschäftsmieten, obwohl die Geschäfte geschlossen werden mussten. Also diese Leute werden wie vergessen. Man hat auf der einen Seite eigentlich das, was wir auch außerhalb der Krise sehen, wenn wir ehrlich sind, oder? Denen, die haben den Wert geholfen, die großen Konzerne, die Banken, die Immobilienfirmen, bei denen wurde geschaut, dass es ihnen weiterhin irgendwie geht. Und die, denen schon einfach nur halbpatzig geholfen wurden, das sind die kleinen Betriebe, das sind die Selbstständigen, denen wurde anfänglich Hilfe zugesprochen. Die haben auch etwas Hilfe gekriegt und dann hat der Bundesrat Mitte Mai ohne Not gefunden, die Hilfe oder die Entschädigung, es ist eigentlich ein Anspruch auf Entschädigung, die sie hatten, die stoppen wir wieder. Schaut, was ihr macht, wir können jetzt alle wieder shoppen gehen und uns die Haare schneiden lassen. Und wer komplett vergessen ging, respektive bewusst vergessen ging, sind alle die Armutsbetroffenen in diesem Land, die ihre Jobs verloren haben, respektive denen gekündigt wurde. Und alle, die auf Kurzarbeit gesetzt wurden, massivste Lohneinbuße in Kauf nehmen mussten.
Auf den letzten Fall kommen wir noch zu sprechen, aber zuerst noch einen Schritt zurück. Thema Selbstständige und Kunstschaffende. Sie wurden ja gerade medial, also war das ein größeres Thema. Willst du uns vielleicht mal schnell erklären, was da passiert ist? Wieso das so?
Ich bin selber überrascht, in welchen prekären Situationen Zehntausende von Menschen in diesem Land arbeiten, Selbstständige, insbesondere auch in der Kultur- oder Veranstaltungsbranche. Ich wurde Mitte, Anfangs April von jemandem kontaktiert, ein Musiker, der gesagt hat, schau, ich habe einfach schlichtweg keine Aufträge mehr seit Ende Februar, weiß nicht, wie ich über die Runde kommen kann. Der Bundesrat hat dann relativ rasch eigentlich reagiert und gesagt, es gibt Hilfe. Es gibt Hilfe für die Selbstständigen, die können sogenannte Corona-Erwerbsersatz kriegen. Das Problem ist einfach, dass das beim nach dem AHV-pflichtigen Lohn berechnet wurde. Und wenn du schon vor der Krise nicht wahnsinnig viel Einkommen hast und dann die Corona-Entschädigung noch etwas tiefer ist oder sogar noch von einem alten Lohn, der nicht mehr zählt oder nicht mehr gültig ist, abgerechnet wurde, hatte das zur Folge, dass mir Leute geschrieben haben, die 30 Franken am Tag gekriegt haben, sprich 900 Franken pro Monat. Ich hatte aber auch solche, die geschrieben haben, ich habe jetzt im Fall 10 Franken pro Tag gekriegt und ja, wer kann mir erklären, wie ich von diesen 300 Franken Entschädigung leben soll und gleichzeitig auch noch die Mieten bezahlen muss, die man vielleicht hat. Also es sind wirklich Zustände, die einfach nicht gehen, vor allem ja auch, niemand hat diese Situation vorhersehen können und niemand hat diese Situation verschuldet. Ich will nochmal sagen, ich finde es richtig, hat der Bundesrat Mitte März den Lockdown beschlossen und gesagt, wir fahren alles runter, weil wir es schaffen müssen, dass es nicht noch zu mehr Ansteckungen kommt. Aber man darf dann die soziale Folge davon nicht vergessen. Und da hat der Bundesrat wirklich einfach nur so mehr schlecht als recht reagiert und die Selbstständigen sind absolut auf der Strecke geblieben. Und ich glaube, die Krise hat sehr gut gezeigt, dass es einfach eine bessere oder überhaupt eine grundsätzliche soziale Absicherung von den Selbstständigen in diesem Land braucht. Uns war das schon vor der Krise bewusst, dass die soziale Absicherung von Selbstständigen, die nicht, wenn sie keine Aufträge mehr haben, können die nicht einfach so aufs Arbeitslosenamt gehen und sagen, übrigens, ich bin jetzt arbeitslos, kriege ich Geld. Die kriegen nichts. Die müssen einfach ihr ganzes Vermögen runterfahren, bis sie in Sozialhilfe berechtigt sind. Und meine Hoffnung ist schon, dass wir eine Mehrheit finden jetzt in Zukunft dafür, dass es eine bessere soziale Absicherung für Selbstständige, für kleine Geschäftsinhaberinnen, für Leute, die keine fixe Festanstellung haben, dass die Menschen besser abgesichert sind in Zukunft.
Okay, gehen wir von den Kleinen zu den Mittleren oder beiden. KMUs werden ja bei uns immer als Rückgrat der Wirtschaft betitelt. Wurde denen genug und schnell genug geholfen?
Nein. Und das Erschütternde ist, eigentlich hat es mich gar nicht so erstaunt, aber die Parteien, die sich immer werbefreundlich auf die Fahne schreiben und sagen, wir sind die KMU-Partei FDP oder wir sind die KMU-Partei CVP, von der SVP rede ich gar nicht erst, die haben wirklich diese KMUs, das kleine lokale Gewerbe, im Stich gelassen, in einer Situation, wo sie wirklich Unterstützung benötigt hätten. Ich meine, diese sogenannten gewerbefreundlichen Parteien reden immer davon, sie helfen den KMUs und die Hilfe besteht ja dann immer darin, Steuersenkungen zu machen. Nur habe ich kein einziges Mal in diesen Diskussionen in den letzten Monaten von KMUs gehört, dass die Steuern das Problem für sie sind. Es sind die Mieten, die sie nicht bezahlen konnten in dieser Zeit. Es sind die Löhne, die sie nicht mehr bezahlen konnten für sich selber in dieser Zeit. Es sind die vielleicht Sozialversicherungsausgaben. Es sind ganz viele andere Ausgaben, aber es waren nicht die Steuern, die das Thema sind. Und in dieser schwierigen Zeit, wo ganz Zehntausende von KMUs in diesem Land wirklich vor dem Entscheid gestanden sind, sich zu verschulden oder Konkurs zu gehen, sprich Arbeitsplätze zu verlieren, in diesem entscheidenden Moment haben die bürgerlichen Parteien gefunden. Eigenverantwortung. Können wir jetzt schon nicht noch mehr Geld ausgeben? Ihr müsst halt ein bisschen Reserven haben. Ich meine, in einer Arroganz, die unerträglich ist. Bei der Swiss hat ja niemand gesagt, die Swiss müsste ja eigentlich schon auch für ein halbes Jahr Reserven haben, um überleben zu können, wenn sie ihre Flieger am Boden haben müssen. Bei einem Selbstständigen oder bei einem kleiner Tontechnikbude, da heißt es, ihr müsst jetzt halt selber schauen. Und dass diese Arroganz trifft die Menschen unglaublich in einer unglaublich schwierigen Situation. Die stehen zu Zehntausenden vor dem Nichts. Und ich habe schon auch Sorgen, was noch alles geschieht jetzt im Herbst, ganz ehrlich gesagt. Was die Arbeitsplätze anbelangt, viele haben ihre Reserven jetzt wirklich aufgebraucht. Ich kriege Mails von Unternehmen, ich mag mich zum Beispiel an oder eine Telefonart von einer Firma erinnern, die sagt, sie sind seit 20 Jahren in der Videoproduktion tätig, beschäftigen 12 Angestellte, waren immer super erfolgreich, nie verschuldet. Sie wissen nicht, ob es sie im September noch gibt, weil sie keine Hilfe mehr gekriegt haben. Dank unserem Einsatz hat der Bundesrat dann irgendwann eingelenkt und gesagt, okay, gut, für die Veranstaltungsbranche gibt es wieder ein bisschen etwas, aber nach wie vor sind trotzdem viele auf der Strecke geblieben. Und dieses Flickenteppich von für die gibt es ein bisschen was, für die anderen noch nicht, das ist einfach keine Wirtschaftspolitik, die in einer Krise standhält.
Ganz am Anfang gab es ja schon andere Lösungsvorschläge. Also Hans-Ulrich Bigler hatte ja dann die Idee, also der Präsident des Gewerbeverbands, man müsse jetzt einfach so schnell wie möglich die Wirtschaft wieder ankurbeln und einfach den Lockdown beenden um jeden Preis für die Wirtschaft. Also das war Anfang April.
Das ist einfach so fern ab der Realität. Selbstverständlich hätten wir uns alle gewünscht, dass wir so schnell wie möglich wieder in Normalzustand zurückkommen, weil das hätte bedeutet, dass es keine Ansteckungen mehr gibt oder fast keine mehr, dass die Menschen wieder gesund sind, dass es keinen Druck auf die Gesundheitsversorgung, auf das Gesundheitspersonal und so weiter gibt. Klar, das hätte ich mir auch gewünscht, nur Mitte April sind die Zahlen noch gestiegen, wir waren weit davon entfernt und wir sind bis heute weit davon entfernt, wieder in einer normalen Situation zu sein. Und ich meine einfach zu sagen, ja, öffnet alles wieder, benehmt euch wie normal, das funktioniert zum Beispiel für die Veranstaltungsbranche einfach nicht. Das sehen wir jetzt mitten im Sommer, wo die Zahlen auch wieder steigen, wo es nach wie vor klar ist, wird nicht möglich sein, größere Veranstaltungen durchzuführen, ohne Gefahr zu laufen, dass die Ansteckungszahlen wieder hochschnellen und man dann alles wieder schließen muss. Und also ich glaube, niemand hat diese Situation gewollt. Diese Krisensituation, aber wir stecken jetzt nun mal da drin, wir haben jetzt nun mal diesen Virus weltweit, also machen wir das daraus, was es braucht und das ist, denjenigen, die am meisten davon betroffen sind, unter die Arme zu greifen. Zum Beispiel, indem man sagt, also es ist auch gerade in der Veranstaltungsbranche, die haben ja auch eine Vorlaufzeit von mehreren Monaten, da zu sagen, ja, geht einfach wieder arbeiten, schaut einfach, dass ihr wieder Aufträge kriegt, also mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe aus der Veranstaltungsbranche, es waren sehr viele in den letzten Wochen, Monaten, die sagen, wir bemühen uns schon um Aufträge, nur haben wir bis Ende Jahr keine Aufträge mehr. Ich habe Leute, die mir nahezu fast täglich ihre Absagen geschickt haben. Das geht dann schon nahe, wenn man merkt, die kriegen täglich Absagen und Absagen heißt kein Geld.
Aber wieso fühlt sich dann ein Gewerbeverband irgendwie legitimiert, um jetzt da hinzustehen und zu sagen, wir vertreten die KMUs?
Abgesehen von solchen leicht dümmlichen Beiträgen wie die von Herrn Ulrich Bigler mit dem Vorschlag, einfach alles wieder zu öffnen, hat man vom Gewerbeverband nichts gehört in dieser Zeit. Sie haben wirklich ihre Leute hängen lassen. Sie haben nicht dafür gekämpft, dass es eine Mietzinsreduktion gibt. Sie haben nicht dafür gekämpft, dass es nicht einfach nur Notkredite gibt, wo sich die Firmen verschulden müssen, sondern dass es eben eigentlich auch Affront-Perdo-Beiträge geben sollte. Das heißt, sie müssen sich eben nicht verschulden und in Zukunft ist das dann das Geld da, um wieder investiert werden zu können, was die Wirtschaft angekurbelt hätte. Sie haben die Leute im Stich gelassen, als es darum ging, dass Geschäftsinhaber keine Kurzarbeitsentschädigung mehr beantragen konnten. Da hat der Gewerbeverband einfach geschwiegen. Wirklich absolut unverständlich. Ich glaube, was die Krise gezeigt hat, und das sehe ich auch sehr stark von den vielen Reaktionen, die ich bekomme, das Erstaunen darüber, dass eben diese sogenannten gewerbefreundlichen Parteien sie im Stich lassen und dass jetzt unter anderem die SP sich stark für sie einsetzt und sich für sie stark macht. Ja, ich glaube, die Leute realisieren jetzt, dass wir es sind, die sich für ihre Interessen einsetzen.
Das heißt, was sind die Alternativen zu solchen angeblich KMU-freundlichen Institutionen? Ist das ESP oder?
Es braucht dringend Alternativen. ich habe das gemerkt, gleich zu Beginn der Krise habe ich zusammen mit Jacqueline Badran und noch anderen eine Plattform ins Leben gerufen, die hieß www.hilfdemgewerbe.ch. Und es ging darum, dass zum Zeitpunkt, wo alle Läden geschlossen sind, dass die Läden trotzdem überleben, indem die lokale Bevölkerung weiterhin bei ihnen einkaufen. Sprich, einen Blumenstrauß bestellen, der dann nach Hause geliefert wird, ein Buch bestellen und so weiter. Mit der Überlegung, dass man das lokale Gewerbe unterstützt, ihnen über die Krise hilft, damit sie zum Zeitpunkt, wo man dann die Läden wieder aufmachen kann, auch wieder aufmachen können. Und eben nicht in diesem Moment sagt, oh gut, dann bestelle ich jetzt halt alles auf Amazon und Galaxus und ich weiß doch auch all diesen großen Konzernen, wo erstens mal übelste Arbeitsbedingungen haben und zweitens einfach das Geld in die Taschen von ein paar wenigen fließt. Sondern dass wir wirklich schauen, dass unsere Wirtschaftsstruktur auch vielfältig bleibt. Das ist weiterhin, dass der kleine Bäcker, der sein Leben dafür hergegeben oder sein Geld dafür hergegeben hat, um eine kleine Bäckerei zu haben, oder der kleine Buchladen um die Ecke, dass die eben überleben und nicht aufgefressen werden. Und auch hier, oder, war der Gewerbefonds, Verband, die waren nirgends. Eigentlich wäre es doch der Job gewesen, des Gewerbeverbands zu sagen, okay, wir stellen eine solche Plattform online, wir helfen denen und überlassen das nicht Amazon. Die waren nirgends. Es brauchte Leute wie uns, es haben das auch ganz viele andere getan, die sagen, in diesem Krisenmoment zeigt euch solidarisch, unterstützt das lokale Gewerbe, um ihnen über die Krise zu helfen. Gleichzeitig bin ich auch davon überzeugt, dass gerade diese kleinen Strukturen, das Lokale, sehr viel klimaverträglicher wirtschaftet, auch sehr viel demokratischer wirtschaftet, als das große Konzerne tun.
Du hast es schon mehrmals erwähnt, trotzdem noch schnell ein Sprung zu den ganz, ganz Großen. Es gab ja auch Maßnahmen zu Swiss. Was ist so deine Meinung diesbezüglich? Ist das Geld dort am richtigen Ort? Ist es auf dem richtigen Weg dorthin gekommen?
Nein, weil es einfach bedingungslos zur Verfügung gestellt wurde, wenn die Swiss es braucht, ohne zu sagen, okay, ihr kriegt staatliche Unterstützung als privates Unternehmen, aber für das wollen wir, dass ihr euch ökologischer aufstellt in Zukunft, für das wollen wir, dass ihr anständige Löhne bezahlt und so weiter. Da gab es einfach nahezu keine Vorgaben, die kriegten einfach ihr Geld, während, ich sage jetzt mal, halt auch die kleinen Leute, ich meine, wenn du vom Staat Geld willst, ob es Sozialhilfe ist oder sonstige Leistungen, musst du dich mehr oder weniger nackt ausziehen und sagen, weshalb man Anspruch hat. Und die großen Konzerne wie die Swiss, die konnten relativ bedingungslos zu sehr, sehr viel Geld kommen. Und hier stellt sich schon die Frage, wo liegt denn da eigentlich die Verantwortung? Wo liegt die Verantwortung zu sagen, in einer solchen Situation müsst ihr eben halt Reserven haben? Und das geht nicht nur für die Swiss. Das, was mich so erschreckt hat, auch in den letzten Monaten, ist, mit welcher Unverfrorenheit es große Firmen gibt, wie TX Group, also ehemals Tamedia, wie die NZZ Group, die sagt, wir lassen zwar unsere Löhne von der Allgemeinheit bezahlen, weil die Leute auf Kurzarbeit gesetzt sind, aber die Dividenden, die schütten wir uns weiterhin Millionen aus, weil das Geld eigentlich ja vom Gewinn vom letzten Jahr gedacht ist. Was ist das für eine Vorstellung? Was ist das für eine kurzfristige Überlegung zu sagen, ja, das ist halt wegen Gewinn vom letzten Jahr, wir haben jetzt ein Anrecht auf diese Dividendenausschüttung, auf diesen Gewinn, und die Löhne, die lassen wir dann halt von den dummen Steuerzahlerinnen in diesem Land bezahlen. Diese Arroganz, die muss man mir mal noch irgendjemand zeigen, wo wir das sonst haben. Ich weiß, da wird jetzt Rudi Noser kommen und sagen, du hast doch keine Ahnung vom realen Leben, aber ich kenne keine Situation im realen Leben sonst, wo irgendjemand Geld vom Staat kriegt und gleichzeitig auf Millionen hockt. Oder nicht, ich kann nicht den letzten Satz nochmals machen, weil doch, die kenne ich Situation, dass Leute gleichzeitig Geld kriegen und auf Millionen hocken. Aber was ich nicht kenne, ist die Situation, wo Menschen Geld vom Staat kriegen, obwohl sie es nicht nötig hätten. Ich meine eben, wir haben das gleiche Parlament, das jetzt gesagt hat, wir können doch diesen Aktionären nicht ihr versprochenes Geld wegnehmen, sind die gleichen Leute, die beschlossen haben, dass Menschen ihre Ergänzungsleistung zurückbezahlen müssen oder ihre Ergänzungsleistung gestrichen wird, wenn sie in den vergangenen Jahren zu viel Geld ausgegeben haben. Man stelle sich das vor, wie ungerecht das ist. Das ist das reale Leben.
Gut, dann gehen wir gleich auf das, was du schon angesprochen hast, ein. Kurzarbeit. Wie funktioniert das System so ganz grob, vielleicht einfach so als Einstieg?
Kurzarbeit ist ein absolut sinnvolles Instrument, damit Jobs nicht verloren gehen. Also damit es nicht zu Entlassungen kommt. Mit der Idee, dass wenn wir jetzt eben eine Wirtschaftskrise haben, dass nicht einfach die Leute entlassen werden, sondern dass sie auf Kurzarbeit gesetzt werden für eine bestimmte Zeit. Und in dieser Kurzarbeitszeit übernimmt nicht die Firma die Löhne, sondern die Löhne werden von der Arbeitslosenkasse übernommen. Für das bezahlt man auch Arbeitslosengeld ein. In der jetzigen Situation war es aber so, dass nicht die Arbeitslosenkasse die Milliarden gesprochen hat, sondern das war Steuergeld, das dann für diese Kurzarbeitsentschädigung investiert wurde. Aber es geht eigentlich wirklich darum, dass, ja, dass Arbeitsplätze erhalten werden können.
Und was passiert mit diesen Menschen jetzt?
Ich muss vielleicht noch vorausschicken, Kurzarbeit bedeutet, dass man zwar weniger arbeiten muss, aber trotzdem den Lohn hat. Aber man hat Lohneinbußen. Man hat Lohneinbußen von mindestens oder von 20%. Also anstatt 100% kriegt man nur noch 80%. Das ist, wenn man 10.000 hat, ist das okay. Aber wenn man 5.000 Franken verdient, dann wird es schon schwierig, über Monat hinweg nur von 4.000 Franken zu leben. Wenn man noch tiefere Löhne hat, dann wird es irgendwann mal wirklich sehr, sehr, sehr schwierig. Wir haben deshalb auch die Forderung aufgestellt, dass bei tieferen Löhnen die Kurzarbeitsentschädigung bei 100% bleibt, damit die Leute weiterhin genug Geld haben, um ihre Miete zu zahlen, damit auch ihre Kaufkraft gestärkt werden kann. Kurzarbeit ist aber ein Instrument, das eigentlich zeitlich befristet ist. Im Rahmen der Corona-Krise hat der Bundesrat das sinnvollerweise sehr stark ausgeweitet, auch den Bezügerinnen und Bezugerkreis sehr stark ausgeweitet, zum Beispiel auf Leute, die nur temporär beschäftigt sind oder eben auf Geschäftsinhaber. Was aber die Kurzarbeit, das Instrument der Kurzarbeit, sollte eigentlich verhindern, dass Arbeitsplätze verloren gehen. Aber wir erleben jetzt schon auch die Situation, dass Schindler, der Lifthersteller, gesagt hat, er werde Leute entlassen. Ich komme aus Winterthur, wo die Sulzer-Firma bereits von Dutzenden von Entlassungen spricht. Das finde ich, das macht schon Angst, vor allem auch, wenn man weiß, es gehen nicht einfach nur hier Arbeitsplätze verloren, sondern gerade diese großen Konzerne entlassen auch Menschen anderswo auf dieser Welt und dort hat man dann ein weniger gutes soziales Netz. Das heißt, die Leute stehen dann wirklich vor dem absoluten Nichts und das macht mir schon Sorgen.
Okay, besagtes soziales Netz. Wenn jetzt eben eine Person ist jetzt arbeitslos geworden, was macht sie jetzt?
Hoffentlich ganz viel Zuversicht haben, bald möglichst wieder eine Stelle zu finden. Ich glaube, die Situation ist unglaublich schwierig, je nach Branche fast unmöglich, eine Stelle zu finden. Der Bundesrat hat da auch zu Recht gesagt, er erweitert die Bezugsdauer von Arbeitslosengeld, aber das heißt halt trotzdem noch nicht, dass man eine Stelle findet. Ich glaube, die Krise hat schon sehr gut gezeigt, dass es unser Job ist, möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten, aber eben auch, dass die Menschen, die ihren Arbeitsplatz verlieren, das Recht dazu haben, anständig behandelt zu werden, das Recht dazu haben, weiterhin ein Einkommen zu haben, von dem sie leben können. Und das sind die großen Fragen, die wir jetzt auch führen müssen. Welche soziale Absicherung braucht es? Welche soziale Absicherung braucht es auch gerade für arbeitslose Menschen? Und die Zahlen, die gehen rauf. Sie gehen insbesondere auch bei den über 55-Jährigen rauf, wenn es die Arbeitslosenzahlen. Da bin ich sehr froh, dass wir inmitten der Krise es geschafft haben, die Überbrückungsleistung einzuführen. Das heißt, dass über 60-Jährige, die keine Arbeitslosengelder mehr kriegen können, dass die nicht ihr Vermögen aufbrauchen müssen und dann die Sozialhilfe abrutschen, sondern dass die eine bessere Leistung kriegen. Das ist eine soziale Errungenschaft, die wir nicht gering schätzen dürfen. Aber nichtsdestotrotz, die Menschen wollen ja arbeiten. Und wenn es einfach wenn die Jobs aufgrund dieser Krise gestrichen werden, dann haben wir die Situation, dass die Zahlen raufgehen. Und dann die Lösung der SVP einfach zu sagen, ja, Grenzen zu, dann haben wir kein Problem mehr. Ja, ich weiß nicht, ob das der Bauer auch sagen würde von der SVP oder die Leute, die im Spital gepflegt werden. Ich glaube nicht, dass das Abschottung die richtige Antwort auf die Frage ist, wie man mit arbeitslosen Menschen umgeht.
Wie niederschwellig ist denn das Sozialsystem in der Schweiz?
Es ist eine soziale Errungenschaft, auf die wir unglaublich stolz sein können, die aber in den letzten Jahren massivst unter Druck gekommen ist von rechts und zu massiven Verschlechterungen für die betroffenen Personen geführt hat. Oder man muss sich das so wie vorstellen, man hat wenn man arbeitslos wird, hat man Arbeitslosenversicherung, wo man auch eingezahlt hat. Und wenn man das zu lange bezogen hat oder keinen Anspruch darauf hat, dann muss man zuerst mal das ganze Vermögen und das alles Angesparte aufbrauchen. Und wenn man dann wirklich gar nichts mehr hat, dann kommt die Sozialhilfe. Und die Sozialhilfe, gerade auch weil sie über Steuern finanziert wird, hat sie einen schlechten Stellenwert in unserer Gesellschaft. Es gibt unglaublich viele oder beängstigend viele Menschen, die eigentlich von ihrer finanziellen Situation her Anspruch hätten, Sozialhilfe zu beziehen, die das aber nicht tun, weil sie sich schämen, weil die SVP es geschafft hat, die Sozialhilfe so schlecht zu reden, weil sie sich schämen oder aber, weil sie zu Recht befürchten müssen, wenn sie zu lange Sozialhilfe erhalten, dass sie dann als Ausländerinnen und Ausländer ausgeschafft werden können und ihren Aufenthalt in der Schweiz verlieren. Also so niederschwellig ist eben unser soziales Netz schon auch nicht, wenn man sieht, dass es viele Menschen gibt, die in irgendeiner Art und Weise ausgeschlossen sind. Das ganz zu unters sind Sans-Papiers, die illegalisiert in der Schweiz leben und arbeiten und keinen Zugang haben, weil sie auf Papier hier nicht existieren. Man hat die Ausländerinnen und Ausländer, die zwar rechtlich gesehen Zugang hätten zu einer sozialen Absicherung, das vielfach aber nicht in Anspruch nehmen, aus Angst, nicht hier bleiben zu können. Und dann hat man diese Stimmungsmache von rechts zur Sozialhilfe, die viele auch davon abhält, Sozialhilfegelder zu beziehen. Und dann kommt noch dazu, die Leute, die Sozialhilfe beziehen, in sehr vielen Kantonen wurde die Sozialhilfe massiv zusammengekürzt, die eigentlich nicht zu einem würdevollen Leben, die eigentlich kein würdevolles Leben ermöglicht. Oder zumindest es ist zwar eine Sozialhilfe, die das Überleben sichert, man hat ein Dach über dem Kopf, darf ins Spital, wenn man krank ist und hat etwas zu essen, aber gesellschaftliche Teilhabe, mal mit Freundinnen einen Kaffee trinken zu gehen, dass das Kind mal mit Freunden ins Kino gehen kann, das liegt nicht drin und das ist nicht in Ordnung.
Also so lückenlos ist das System also nicht, oder das Sicherheitsnetz. Wie schließt man jetzt die Lücke?
Oder wir haben ein soziales Netz, das dazu führt, dass die Menschen von sozialer Institution zu anderen verwiesen werden. Man hat irgendwie die IV, die versucht, die Menschen abzuwimmeln in die Sozialhilfe. Man hat die Arbeitslosenversicherung, die gekürzt wurde. Die Menschen landen schneller in der Sozialhilfe. Man hat Selbstständige oder kleine Geschäftsinhaber, die gar keinen Zugang zur sozialen Absicherung haben. Also es gibt einfach unglaublich viele Lücken in diesem System. Und wie man das schließt, relativ einfach, um ehrlich zu sein, mit einer allgemeinen Erwerbsausfallversicherung. Das heißt, man hat eine Versicherung, die die Situation absichert, wenn man aus welchen Gründen auch immer nicht arbeiten kann. Sei dies, weil man Mutter oder Vater gerade geworden ist, sei dies, weil man physisch beeinträchtigt ist und nicht arbeiten kann, sei dies, weil man den Job verloren hat, einen gekündigt wurde. Ehrlich gesagt, der Grund spielt dann keine Rolle mehr, sondern man weiß, man ist sozial abgesichert. Das hat den Vorteil, dass man die Leute nicht von der einen Versicherung zur anderen schieben kann, dass man spart sehr viele bürokratische Kosten und der Mensch steht im Zentrum oder auch die Chance, dass er wieder zurückfindet in den Arbeitsmarkt. Und eben, und auch wenn dieser Weg nicht gelingt, dass man die Sicherheit hat, hier existieren zu können, würdevoll behandelt zu werden und teilnehmen zu können am gesellschaftlichen Leben.
Jetzt auf die Situation momentan bezogen. Beispielsweise eine Person arbeitet in der Hotellerie und dort ist momentan ja schlicht Einstellungsstopp, weil ja. Wie realistisch sind die Perspektiven einer solchen Person? Oder wie sehen sie aus?
Ich drücke allen Betroffenen die Daumen ab. Wir haben die absurde Situation, dass auch solche Leute in der ganzen Krisenzeit Bewerbungen schreiben mussten. Und wenn sie das nicht gemacht haben, vom Arbeitsamt hätten bestraft werden können. Ich meine, auf welche Stellen soll sich jemand bewerben, der in der Gastronomie arbeitet, während x Restaurants jetzt zumachen müssen? Das ist einfach nicht realitätsnah. Ich glaube, niemand weiß, was in einem halben Jahr sein wird. Ob jetzt gerade am Beispiel der Gastronomie, ob die Restaurants wieder Normalbetrieb haben, vereinfacht gesagt, oder ob sie wieder weniger offen haben können. Ich glaube, es ist wirklich einfach Zeit der Unsicherheit. Umso wichtiger ist, dass wir Maßnahmen, die sich bewährt haben, wie die Kurzarbeitsentschädigung, wie der längere Bezugsrahmen für Arbeitslosengelder, dass diese Maßnahmen weitergeführt werden.
Okay, aber gerade wenn man jetzt in die Zukunft schaut, was glaubst du, wie lange dauert es, bis aus der rechten Ecke wieder ein SozialschmarotzerInnen oder keine Ahnung was kommt? Glaubst du, es kommt?
Das kommt jetzt schon. Ich glaube, wir sind nie davor gefeit. Das. Nein, das werden sie ja immer sagen. Auch die Krise, auch die Bilder von Leuten, die anstehen mussten für einen Pack Teigwaren, hat sie nicht davon abgehalten, die Sozialhilfe oder Armutsbetroffene schlecht zu reden. Ich glaube, umso wichtiger ist es, dass wir diese Armut sichtbar machen, auch darüber reden, es enttabuisieren und vor allem auch sagen, es ist kein Grund, sich zu schämen. Sozialhilfegelder zu beanspruchen, ist ein Recht, das in der Bundesverfassung steht. Und es ist mir egal, was Andreas Glarner dazu meint. Es ist ein Recht, das jeder Einzelne in diesem Land hat. Und ich glaube, wenn wir das wieder schaffen, was die Krise gezeigt hat, ist, dass so dieser Grundsatz von wer es schon richtig macht, wer Verantwortung übernimmt, der wird nie vom Staat abhängig sein. Dieser Grundsatz, der hat Risse bekommen, sehr tiefe Risse, weil plötzlich sehr viele Menschen in einer Krisensituation waren, wo sie arbeitslos wurden, wo sie keine Aufträge mehr gekriegt haben, wo sie plötzlich Existenzängste erhalten haben oder gehabt haben. Und ich habe die Hoffnung, dass diese gemeinsame Erfahrung die Menschen dazu bringt, zu sagen, okay, gut, in Zukunft stimmen wir nicht mehr solchen sozialhilfefeindlichen Vorlagen von rechts zu, sondern wir wollen, dass alle Menschen anständig leben können. Ich glaube wirklich, diese gemeinsame Erfahrung einer absoluten Krisensituation, wo man ja verunsichert ist, was passiert, wo man Angst haben muss über die Nächsten, ob sie krank werden, ob sie arbeitslos werden, das hat schon viele Menschen zum Nachdenken gebracht, vor allem auch, weil sie in dieser Situation selber erlebt haben, das, was uns in einer solchen Situation hilft, ist nicht Egoismus, ist nicht der freie Markt, sondern es ist die Solidarität im Alltag, dass wir aufeinander schauen, und es sind starke soziale Leistungen, angefangen vom Spitalbett, zu dem wir Zugang haben, bis hin eben zu einer sozialen Absicherung. Gerade die zu spüren, dass es starke öffentliche Leistungen sind, die uns über diese Krise getragen haben. Das zeigt sich ja auch darin, dass wir dem Pflegepersonal geklatscht haben. Es wurde sichtbar, dass Kinderbetreuung systemrelevant ist, dass es nicht ohne familienexterne Kinderbetreuung geht, dass aber auch die Verkäuferin, die ist in dieser Krisensituation, hat sich dem Risiko ausgesetzt, krank zu werden, um uns mit Lebensmitteln zu beliefern. Und das sind einfach in der Regel nicht diese Jobs, die anständig entlohnt werden. Sei es Pflege, sei es Logistik, sei es Kinderbetreuung, das sind Reinigung, das sind die Leute, die am härtesten gearbeitet haben in der Krise und die Leute, die am wenigsten verdienen. Und ich habe wirklich sehr stark die Hoffnung, dass das jetzt endlich mal, ja, der Moment da ist zu sagen, es braucht jetzt bessere Arbeitsbedingungen, gerade für diese Menschen, die zu einem sehr großen Teil Frauen sind.
Vielen Dank, Matthäa. Ich habe noch eine letzte Frage an dich. Die bekommen alle. Oh. Wenn du dir etwas wünschen könntest, dass du total undemokratisch durchboxen könntest, was wäre das? Ja, ich weiß, das ist fies.
Darf es so etwas Visionäres sein, wie Ungleichheit abschaffen? Oder muss das konkret sein?
Kapitalismus abschaffen, einfach so...
Die Ungleichheit abschaffen mit dem Ziel, dass alle Menschen ein würdevolles Leben haben können. Und das bedeutet eben auch, dass wir nicht unsere Umwelt zerstören.
Ja, I wish.
So ist es. Ich sage mir immer, man muss ans Große glauben können und davon träumen können, um ganz konkret reale Schritte gehen zu können, im Parlament zum Beispiel.
Wie überlebt man Realpolitik 1.0?
Ja, ist so. Andere beschimpfen das als ideologisch, ich finde.
Gut, vielen herzlichen Dank.
Schön, herzlichen Dank.
Herzlichen Dank auch an alle anderen, die zugehört haben. Falls ihr Fragen, Wünsche, Anmerkungen, Kritik etc. etc. habt, schreibt uns einfach eine Mail. Ihr findet uns auf Kontakt bei rotfunk.ch oder auf Instagram. Da könnt ihr uns einfach schreiben unter rotfunk-zürich. Bis zum nächsten Mal. Bye!